Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm eine Landwirtschaft, die grüner ist, besser fürs Klima und die Tiere. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Das ist das Ziel. Aber ist das auch der Kurs, auf den sich Berlin, Deutschlands Länder und Brüssel einigen können? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber: ginge es allein nach der Corona-Lage in Deutschland, dann wäre die Stimmung sicher nicht so gut. Aber für die Wirtschaft gibt es noch andere Faktoren und die führen dazu, dass der IFO-Index trotz Corona deutlich gestiegen ist. Brigitte Scholtes dazu.
Die Unternehmen blicken deutlich optimistischer in die Zukunft als noch im letzten Monat. Der IFO-Geschäftsklima-Index stieg im März um fast 4 Zähler auf 96,6 Punkte gegenüber dem Februar. Das ist der höchste Wert seit Juni 2019. Die Manager der etwa 9000 befragten Unternehmen blicken viel optimistischer in die Zukunft, aber auch die Lage beurteilen sie deutlich positiver als in den letzten Monaten. Anders als zuletzt hat sich die Stimmung in allen Branchen aufgehellt, selbst im Handel, auch wenn die Lage im Einzelhandel immer noch schwierig ist. Der wesentliche Treiber für den Index aber bleibt die Industrie, die ja anders als einige andere Branchen vom Lockdown nicht betroffen ist. So sagt Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland der Deutschen Bank.
Da haben wir halt einen zunehmenden Rückenwind von der Weltwirtschaft. Wir haben gerade gestern neue Daten zum Welthandel bekommen, der im Januar auch stark gestiegen ist. Und alle Indikatoren in Bezug auf die Nachfrage aus USA und auch China insbesondere deuten auf eine weitere Expansion hin. Und das treibt natürlich die exportorientierten Unternehmen, damit aber auch, wie das in der Vergangenheit immer der Fall war, die Investitionstätigkeit im Inland.
Wenn denn Unwägbarkeiten ausbleiben, wie aktuell die Lage an der wichtigsten Handelsroute, dem Suezkanal, in dem ein Frachtschiff feststeckt und andere Schiffe blockiert. Auch Container von BASF seien aktuell davon betroffen, berichtete der Finanzvorstand des Chemiekonzerns Hans-Ulrich Engel heute beim Kapitalmarkttag des Konzerns. Die Schifffahrt hoffe noch darauf, dass der Kanal am Wochenende wieder öffnen könne. Im anderen Fall müssen die Schiffe den langen Umweg über Südafrika nehmen.
Nobody's made that decision at this point in time. They're all waiting for hopefully a quick reopening of the channel.
Noch aber habe niemand eine solche Entscheidung getroffen. Abgesehen von diesen aktuellen Sorgen ist die deutsche Exportwirtschaft guter Laune. Anders die Lage in Gastgewerbe und Tourismus, wo noch keine Besserung in Sicht ist. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der staatlichen Bank KfW, warnt ohnehin vor zu viel Optimismus.
Dass das Geschäftsklima im März jetzt so deutlich gestiegen ist, ist vor dem Hintergrund einer sich aufbauenden dritten Welle und dann Eindämmungsmaßnahmen, die vermutlich erforderlich werden, eine Momentaufnahme. Aus meiner Sicht brauchen wir jetzt wirklich eine Whatever-it-takes-Mentalität beim Impfen, Nachverfolgen und beim Testen, damit wir hier auch nachhaltig die Pandemie überwinden und dann eben auch die wirtschaftliche Erholung eintreten kann.
Das sieht auch Andreas Scheuerle von der Deka Bank ähnlich.
Der nächste Monat kann schwierig werden, weil im April, glaube ich, werden wir noch keine großen Fortschritte sehen. Im Gegenteil, ich befürchte, dass die Infektionen hochgehen und dass die Politik entweder mit neuen Beschränkungen reagieren muss oder dass eben die hohen Infektionszahlen sich negativ bemerkbar machen werden bei der Stimmung.
Eine Einschätzung am Ende des Berichts von Brigitte Scholtes. Der Bund und die Bundesländer haben sich darauf verständigt, wie die Reform der europäischen Agrarpolitik umzusetzen ist. Über die wird zur Stunde parallel in Brüssel verhandelt, dazu gleich mehr. Der Kurs steht dabei fest: Geld, das die Bauern erhalten, soll künftig stärker an Umweltauflagen gekoppelt werden und nicht nach der Flächengröße der Betriebe bemessen werden, was bislang dazu führte, dass Europas Agrarmilliarden vor allem an die Großbetriebe flossen. An Katrin Brüsker.
Ob nun Weinbau in Rheinland-Pfalz, Tierhaltung in Niedersachsen oder Felderwirtschaft in Brandenburg. Die sehr unterschiedlichen Interessen der Bundesländer mussten unter zähem Ringen und bei mehreren bis in die Nacht hineinreichenden Treffen unter einen Hut gebracht werden. Das ist nun gelungen und Wolfram Günther von den Grünen, als sächsischer Agrarminister in diesem Jahr Vorsitzender der gemeinsamen Konferenz, ist damit zufrieden.
Wir konnten mit diesen Kompromissen auch in der Verteilung tatsächlich dazu kommen, dass wir die Bedürfnisse und Besonderheiten Gegebenheiten aller 16 Bundesländer nicht nur ausführlich diskutiert haben, sondern am Ende auch so berücksichtigt haben, dass alle dem zustimmen konnten.
Künftig sollen 25% der Direktzahlungen für landwirtschaftliche Betriebe an Umweltmaßnahmen gekoppelt werden. Eco-Schemes ist der Fachbegriff dafür. Der Entwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums hatte nur 20% vorgesehen. Darüber hinaus sollen bis 2020 15% der Leistungen aus Direktzahlungen in die zweite Säule der Agrarförderung umgeschichtet werden. In Förderprogramme für nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung und die ländliche Entwicklung. Hinzu kommen 5% Konditionalitäten, wie zum Beispiel die Brachlegung von Flächen und 2% an gekoppelten Prämien für Schafe, Ziegen und Mutterkühe. Macht insgesamt
künftig ca. 3,5 Milliarden, die wirklich an Gemeinwohlleistung gebunden sind.
Dies entkoppelt in hohem Maße Förderung von der reinen Fläche und knüpft sie an ökologische Bedingungen. Der Deutsche Bauernverband bezeichnet die Maßnahmen als schmerzhafte Einschnitte. Die Veränderung bedeutet vor allem für den Agrarsektor in Ostdeutschland Einschnitte, da hier viele flächenmäßig große Betriebe liegen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist mit der Einigung zufrieden und lobt die Beschlussfähigkeit der Länder, bedauert aber.
Was nicht enthalten ist, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, sage ich, wo ich auch es bedauere, ganz offen gesagt, ist, dass die Länderagrarministerkonferenz nicht auf eine stärkere Umverteilung gesetzt hat. Von Größtbetrieben auf kleinere Betriebe.
Klöckners Entwurf hatte ursprünglich Betriebe ab einer bestimmten Fläche von der Förderung der ersten Hektare ausnehmen wollen, sowie eine Obergrenze vorgesehen, ab der Förderungen gekürzt werden sollten. Dass dies nicht eingeführt wird, kritisiert die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Aus Sicht des Vorsitzenden Martin Schulz hat die Agrarministerkonferenz es verpasst, den notwendigen Systemwechsel in eine neue Agrarpolitik einzuleiten. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland bezeichnet die Ergebnisse als nicht ausreichend. Die Einigung auf nationaler Ebene geht einer Einigung auf europäischer Ebene voraus. Dort befindet sich das Verfahren zur Reform der Agrarförderung derzeit im sogenannten Trilog, wo zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen von Parlament und Mitgliedstaaten vermittelt werden soll. Das Parlament fordert bei den Direktzahlungen für ökologische Maßnahmen 30%, die Mitgliedstaaten 20. Das deutsche Ziel von 25% müsste im Zweifelsfall angepasst werden. Aus Sicht von Julia Klöckner muss die EU nun zügig liefern.
Denn wir haben auch eine klare Erwartung an Brüssel, dass wir hier auch zu einer Einigung kommen. Denn uns würde nicht nochmal eine zweijährige Übergangszeit weder den Landwirten was bringen, noch dem Umwelt- und Klimaschutz.
Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, mit einem Appell nach Brüssel. Zum Verhandlungsstand dort gleich mehr. Zunächst die Frage an die Agrarexpertin in der Redaktion, an Jule Reimer. Frau Reimer, ist das nun der große Kurswechsel in der Agrarpolitik oder doch nicht?
Es ist jedenfalls kein Systemwechsel. Julia Klöckner spricht ja gerne davon, obwohl ihre Vorschläge eher konservativ gewesen sind. Es ist aber auf jeden Fall ein Einstieg in einen Systemwechsel. Der wäre aber teilweise schon früher gewesen, denn zum Beispiel diese Umschichtung der Gelder aus dieser sogenannten ersten Säule. Landwirte kriegen pro Hektar 280 Euro in Deutschland in die zweite Säule, wo die Gelder an Umweltleistungen gebunden wäre. Das wäre in Deutschland schon in viel größerem Umfang bis jetzt auch unter den herrschenden EU-Vorgaben möglich gewesen. Und man muss grundsätzlich erstmal die genaue Ausgestaltung abwarten. Wir hatten ja schon mal eine sogenannte Agrarreform Grüner und Gerechter 2014. Da waren dann so viele Schlupflöcher drin, dass es gescheitert.
Und jetzt scheint die Verbindung zu Jule Reimer abgebrochen zu sein. Wir warten einen ganz kleinen Moment. Frau Reimer, Sie sind gerade abgebrochen worden im Satz. Ich würde jetzt eine Frage hinten anschließen. Die Frage nämlich, um auch das Verfahren nochmal zu erklären. Heute das Thema in Berlin war ja, dass sich Bund und Länder darauf verständigt haben, wie die europäische Agrarpolitik umgesetzt werden soll. Über die ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir haben eben im Beitrag ja die Landwirtschaftsministerin Julia Knöckler gehört, die sich wünscht, dass die Verhandlungen in Brüssel nun zügig weitergehen. Im Moment wird da ja auch verhandelt. Das Stichwort Trilog ist gefallen, eben im Beitrag. Um was genau geht es jetzt in Brüssel?
In Brüssel verhandeln auf der einen Seite die EU-Agrarminister mit den Vertretern des Europäischen Parlaments und an dritter Stelle eben EU-Kommission. Die EU-Agrarminister haben in ihrem Vorschlag nur eine Bindung von 20% dieser Direktzahlungen an Umweltleistungen vorgesehen und sie wollen auch nur 3% der Fläche als Brache liegen lassen oder nur Ökolandbau zum Schutz der Artenvielfalt zulassen. Das Europäische Parlament ist da progressiver. Die wollen 30% der Subventionen der allgemeinen Direktzahlungen an Umweltauflagen binden, 5% brach liegen lassen. Und die EU-Kommission, die hat ganz interessante Positionen. Die hat ja eigentlich diesen ehrgeizigen Green Deal für Klimaschutz beschlossen. Dann gibt es die Farm-to-Fork-Strategie, Halbierung des Einsatzes gefährlicher Pestizide.
Und wir haben
die Diversitätsstrategie.
Frau Reimer, wir haben die nächste Lücke.
Können Sie mich noch hören?
Ja, wir haben gerade die nächste Lücke. Sie haben angefangen zu erläutern.
Es tut mir leid.
Sie haben angefangen zu erläutern, wo die Konfliktlinien liegen. Um es nochmal zusammenzufassen, geht im Kern um die Frage, wie verteilen sich Umweltauflagen, Geld für Umweltauflagen zu sonstigen Beihilfen. Ist das die hauptsächliche Konfliktlinie?
Das ist eine der wichtigsten Konfliktlinien, aber wie gesagt, das EU-Parlament hat die progressivste Position im Sinne der Umwelt und die EU-Kommission, die ist einerseits noch mit dem alten Vorschlag der alten EU-Kommission, der sehr, sehr milde war in Sachen Umwelt, in die Verhandlungen gegangen. Gleichzeitig sagt aber die neue EU-Kommission, hallo, ihr müsst viel strenger werden, was die Klimaschutz und was den Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt angeht. Heute Abend ist da eine Pressekonferenz vorgesehen, aber eine Einigung wird das wahrscheinlich nicht geben.
Jule Reimer war das. Vielen Dank. Und Themenwechsel. Am Vormittag hat der Bundestag mit großer Mehrheit die gemeinsame Schuldenaufnahme in der EU für den Corona-Wiederaufbaufonds gebilligt. Damit soll der EU-Kommission erlaubt werden, für diesen 750 Milliarden Euro schweren Corona-Topf Schulden aufzunehmen. Die Zustimmung Deutschlands, die es gerade gab, ist nun aber jäh blockiert worden. Eine Gruppe um den früheren AfD-Gründer Bernd Lucke hat sich mit einem Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht durchgesetzt. Klaus Hempel dazu.
Eine Gruppe rund um den Hamburger Wirtschaftsprofessor und AfD-Mitgründer Bernd Lucke hat beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde und einen Eilantrag gegen die deutsche Zustimmung zum Fonds eingereicht. Das Verfassungsgericht hat nun entschieden, dass Bundespräsident Steinmeier das Gesetz nicht ausfertigen darf, bis über den Eilantrag entschieden wurde. Wann mit einer Entscheidung über den Eilantrag zu rechnen ist, ist derzeit offen. Die Kläger meinen, dass eine gemeinschaftliche Verschuldung auf EU-Ebene nicht zulässig ist und gegen das Grundgesetz verstößt. Deutschland gehe damit unkalkulierbare finanzielle Risiken ein. In Berlin hatte heute nach dem Bundestag auch der Bundesrat dem EU-Corona-Hilfsfonds zugestimmt. Die EU-Kommission soll ermächtigt werden, bis zu 750 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufzunehmen. Etwa die Hälfte des Geldes sollen die EU-Staaten als Zuschüsse bekommen, die andere Hälfte in Form von Krediten. Die Mittel sollen ausschließlich zur Bewältigung der Pandemie verwendet werden dürfen. Die EU-Staaten sollen das Geld später an die Kommission in Brüssel zurückzahlen, die Schulden dann wiederum tilgen will.
Klaus Hempel war das. Bereits Mitte August des vergangenen Jahres gab Russland mit Sputnik 5 den weltweit ersten Corona-Impfstoff frei, der, so heißt es nun, im bayerischen Illertissen in einer Firma namens R-Pharm auch produziert werden soll. Wer hinter dieser Firma steckt und was sie leisten kann, Michael Watzke dazu.
Neulich im Kreml. Russlands Präsident Wladimir Putin begrüßt einen der reichsten Oligarchen des Landes, Alexei Repik. In goldbestickten Fauteuils sitzend, reden die beiden Männer über Sputnik 5, den russischen Corona-Impfstoff. Der Multimilliardär Repik ist Gründer der Medizinfirma R-Pharm und als Chef des russischen Unternehmerverbandes Delovaya Russia ein enger Berater Putins. Repik sagt, die russische Pharmaindustrie brauche die Globalisierung und den gemeinsamen Markt. Die Produktion neuer, wettbewerbsfähiger Medikamente sei zu schwierig und teuer für ein einzelnes Land, so Repik. Gleichzeitig aber will er Russlands Pharmabranche unabhängiger machen. Diesen scheinbaren Widerspruch gedenkt Repik in einer Pharmafabrik im bayerischen Illertissen aufzulösen. Hier, bei der deutschen Tochterfirma von R-Pharm, will er Millionen Sputnik-Impfstoffdosen für den europäischen Markt produzieren und abfüllen. Er wolle Leben retten, sagt der 41-jährige Geschäftsmann und beschreibt sich großspurig als den, Zitat, glücklichen Mann, der die besten Mitarbeiter zusammenbringt, um Ergebnisse für eine leuchtende Zukunft zu erzielen.
The guy who was lucky enough to bring the best people together, to let them do what they can to receive results.
Vor rund einer Woche hat Rebic in Deutschland einen beachtlichen Publicity-Erfolg erzielt. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek besuchte das Illertissener Werk von R-Pharm. Jeder zugelassene Impfstoff, so Holecek, sei in diesen Pandemiezeiten ein Lichtblick und Hoffnungsschimmer.
Wir müssen jetzt dringend schauen, dass wir mehr Impfstoff kriegen und dass wir dann sehr schnell auch impfen können. Und impfen kann ich nur, wenn ich den Impfstoff habe.
Nur, wie schnell könnten die Russen den Sputnik-Impfstoff in Deutschland wirklich produzieren? Die Firma R-Pharm Germany beschäftigt in Illertissen etwa 350 Mitarbeiter. Vor 7 Jahren kaufte die russische Muttergesellschaft das moderne Werk vom US-Pharma-Riesen Pfizer. Seitdem liefen die Geschäfte in Schwaben nur schleppend. Die deutsche Tochter produzierte Nahrungsergänzungsmittel, füllte Salben ab und stellte ein Raucherentwöhnungsmedikament her. 2019 verschlechterte sich die Auftragslage, weil Partnergeschäfte mit Pfizer und AstraZeneca ausliefen. Nun will Alexei Rebic angeblich 30 Millionen Euro in neue Fertigungsanlagen investieren. Auf Anfragen des Deutschlandfunks hat das Unternehmen bisher nicht geantwortet. Aus dem zuständigen Landratsamt Neu-Ulm heißt es:
Die Firma R-Pharm plant in Illertissen einen Impfstoff gegen Covid-19 herzustellen, was grundsätzlich zu begrüßen ist. In enger Abstimmung mit der Firma R-Pharm klären Landratsamt, Regierung von Schwaben sowie die bayerischen Ministerien für Umwelt bzw. Gesundheit, wie eine Genehmigung schnellstmöglich rechtskonform erfolgen kann.
R-Pharm Germany würde den Corona-Impfstoff Sputnik 5 in Lizenz herstellen. Das Medikament wird vom staatlichen russischen Investitionsfonds RDIF vermarktet. Die deutsche Tochterfirma hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA Anfang März einen Zulassungsantrag gestellt, den die Amsterdamer Behörde derzeit prüft. In einem rollierenden Verfahren, erklärt der österreichische Fachjournalist Oliver Grimm.
Rolling Review, das ist ein laufendes Prüfverfahren der Arzneimittelagentur, wo sie also sozusagen nicht sagt, gebt uns mal alle eure Studiendaten über einen Impfstoff, sondern sagen, sobald ihr was habt, gebt es uns das und wir prüfen das laufend. Und das ist natürlich zeitsparender, was gerade in so einer pandemischen Zeit jetzt wichtig ist.
Die Russen drängen auf eine schnelle Prüfung und Zulassung ihres Impfstoffes. In vielen osteuropäischen Ländern wie Ungarn oder Serbien wird Sputnik bereits verimpft. Michael Samsonow, Chief Medical Officer von R-Pharm, betont, wie wichtig ihm der Dialog mit den Behörden sei. Mit den russischen Ministerien habe die Zusammenarbeit großartig funktioniert.
It's all about dialogue with Russian Minister of Health was great.
Die Moskauer Behörden hätten wirklich Tempo bei der Zulassung gemacht, so Samsonow in einer YouTube-Präsentation. Für die europäischen Behörden wünscht er sich ähnlich schnelle Fortschritte. Aber selbst wenn die EMA dem Sputnik-Impfstoff die Zulassung erteilen sollte, wird das Vakzin aus Moskau die derzeitige Impfstoffknappheit nicht mildern können. Zwar verspreche Russlands Präsident Wladimir Putin genau das, aber so Oliver Grimm:
Das ist ganz klar nicht der Fall. Sagt sogar der Chef dieses russischen staatlichen Investitionsfonds, dass sie in der EU frühestens in 2-3 Monaten mit einer Zulassung rechnen, erst dann so richtig produzieren können und ab dem Herbst entsprechende Mengen bereitstellen können. Nur ab dem Herbst haben wir in Europa wahrscheinlich so viele Impfstoffe von den anderen bereits zugelassenen Herstellern, dass wir bildlich gesprochen drin schwimmen können.
Denn zu den bereits zertifizierten Herstellern kommen bis dahin wohl auch noch das US-Unternehmen Johnson & Johnson und vor allem der deutsche Hersteller CureVac dazu. Vor allem in die Tübinger Pharmazeutikfirma setzt die deutsche Politik große Hoffnungen. Für das russische Vakzin dagegen gilt, zu politischen Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Tagespresse, zum Beispiel die Presse aus Österreich, für die Journalist Oliver Grimm als Korrespondent recherchiert.
Wir müssen als Europäer sehr Acht darauf geben, dass wir nicht in dieselben politischen Spielchen und manipulativen Darstellungen hineinkippen, die leider vom Kreml ausbetrieben werden, in dieser ganzen Impfstoffdiplomatie. Die beherrscht der Kreml momentan viel geschickter und auch kaltschnäuziger, als das die EU kann.
Ob also im bayerischen Illertissen in den kommenden Monaten tatsächlich russischer Impfstoff für Europa vom Band läuft? Eines ist klar, 30 Millionen Euro Investitionen in das R-Pharm-Werk werden dafür nicht reichen. Es braucht eher 300 Millionen oder mehr. Ob Wladimir Putin und sein Vertrauter Alexei Rebic so viel Geld in ein politisches Projekt investieren wollen?
Michael Watzke war das über die Firma R-Pharm, die im schwäbischen Illertissen den russischen Impfstoff Sputnik V herstellen will. Dieselgate hat dem VW-Konzern geschäftlich nicht viel anhaben können, aber die Affäre erweist sich als überaus langlebig. Diesmal ist es der VW-Konzern selbst, der Dieselgate lebendig hält, denn dem Unternehmen ist eingefallen, von seinen früheren Spitzenleuten, die bislang ihre Hände in Unschuld oder zumindest Unwissenheit wuschen, Schadenersatz zu verlangen. Michael Ort dazu.
Dem früheren VW-Chef Winterkorn wird vorgeworfen, seine Pflichten fahrlässig verletzt zu haben. So habe er als Chef nicht dafür gesorgt, dass die Hintergründe für den Einsatz einer verbotenen Software in Dieselmotoren aufgeklärt wurden. Außerdem habe er nicht dafür gesorgt, dass die Fragen von US-Behörden in diesem Zusammenhang umgehend wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet wurden, heißt es in der Mitteilung des Aufsichtsrats. Dem früheren Audi-Chef Stadler wird vorgeworfen, ebenfalls fahrlässig gehandelt zu haben. Er habe es unterlassen, von Audi entwickelte große Dieselmotoren auf eine verbotene Software untersuchen zu lassen. Von beiden Ex-Chefs fordert Volkswagen Schadensersatz. Eine Summe gibt der Konzern allerdings nicht an. In einer ersten Reaktion hat Winterkorn die Vorwürfe über seine Anwälte zurückgewiesen. Er sei davon überzeugt, alles Erforderliche getan zu haben, um den entstandenen Schaden zu vermeiden oder geringer zu halten, heißt es in einem Schreiben. Volkswagen hat die Vorwürfe gegen Winterkorn, Stadler und weitere Vorstandsmitglieder von einer Rechtsanwaltskanzlei 5 Jahre lang prüfen lassen. Dabei seien 1,6 Millionen relevante Daten identifiziert worden, teilte das Unternehmen mit. Auch Akten der Staatsanwaltschaft und von US-Behörden seien gesichtet worden. Der Dieselskandal hat den Konzern bis heute mehr als 32 Milliarden Euro gekostet.
Michael Ort war das. VW hätte gerne von seinen Ex-Spitzenmanagern Schadenersatz. Claudia Wehrle im Frankfurter Börsensaal. Neue Wendung der ewigen Dieselgate-Geschichte. Wie waren die Börsenreaktionen darauf?
Gut, der VW-Aktien leicht im Plus. Schadensersatzforderung von Konzernen gegen einzelne Manager hat es ja immer wieder gegeben. Oft enden solche Verfahren mit außergerichtlichen Vergleichen, aber es geht halt gerade im Falle von VW um sehr, sehr viel Geld. 32 Milliarden Euro ist eben schon gesagt worden. Viel Geld, das vielleicht auch anderweitig, vor allem zielgerichteter hätte investiert werden können, meinen einige hier.
Wir haben berichtet, die Corona-Lage ist brenzlig. Gerade erst ist Frankreich zum Hochrisikogebiet erklärt worden. Aber der IFO-Index hat heute ein ziemlich optimistisches Stimmungsbild aufgezeigt. Wie fand die Börse das?
Viele Anleger sind seit Tagen, seit Wochen, kann man sagen, hin und her gerissen. Auf der einen Seite kommen ja immer wieder neue schlechte Nachrichten, was die Bewältigung der Corona-Pandemie betrifft. Auf der anderen Seite ist klar, es wird wieder besser. Irgendwann wird es einen Wirtschaftsaufschwung auf breiter Front geben, einen Aufschwung, von der auch der Handel und viele Dienstleistungsbereiche werden profitieren können. Die Frage ist halt nur, wann das der Fall sein wird. Dass jetzt viele Unternehmer optimistisch nach vorne blicken, ist ein beruhigendes Signal. Der DAX ist den ganzen Tag im Plus, steht jetzt fast 1% höher bei 14.742 Punkten. Und wenn man das auf Wochensicht sieht, dann gibt es ein Plus von mehr als 100 Punkten.
Hinzu kommt ja, dass es ein paar gute Nachrichten aus der Corona-Impfwelt gibt. BioNTech hat von der EMA, der Europäischen Arzneimittelbehörde, die Genehmigung für die Produktion von Impfstoff in Marburg erhalten. Chargen von dort können voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte ausgeliefert werden. Und der neue Impfstoff von Johnson & Johnson wird für April in Europa erwartet. Claudia Wehrle, hatte das einen Niederschlag an der Börse?
Das wird hier an der Börse erstmal positiv gesehen. Die Papiere von BioNTech sind ja unter anderem an der Technologiebörse Nasdaq gelistet. Dort am Nachmittag ein Plus von 1%. Aktien von Johnson & Johnson ebenfalls im Plus. Die Produktion von Impfstoffen gegen Coronaviren hat momentan einfach sehr, sehr große Priorität.
Andere Aktien, die besonders auffällig waren?
Ja, da nenne ich die Allianz. Der Versicherer übernimmt die polnische Tochter des britischen Konkurrenten Aviva für 2,5 Milliarden Euro. Die Allianz ist damit auf dem polnischen Markt deutlich präsenter geworden, als das bislang der Fall ist. An der Börse kommt das gut an. Allianzpapiere 0,3% im Plus. Ein Blick auch noch auf die Deutsche Bank. Der deutsche Bankchef Christian Sewing ist fleißig, hat mehrere Funktionen inne, ist nicht nur Vorstandschef der Deutschen Bank, ist zugleich auch Chef der Investmentbank. Er trägt also sowohl die Verantwortung für das größte Geldhaus hier in Deutschland und er trägt die Verantwortung für das Kapitalmarktgeschäft. Diese Doppelrolle, so heißt es, wolle oder solle er in Zukunft abgeben. Mehrere zeitintensive Funktionen gleichzeitig auszuüben, das ist den Aufsehern zunehmend ein Dorn im Auge. Das alles vor dem Hintergrund, dass sich die Deutsche Bank ja sehr, sehr schwer tut, den lange angekündigten Konzernumbau wirklich beherzt in die Tat umzusetzen. umzusetzen. Aktien der Deutschen Bank heute 0,6% höher.
Eine andere Geschichte, die die Börse und vor allem den Ölmarkt seit dem vergangenen Dienstag beschäftigt. Weiter ist die Hauptroute für die Öltransporte der Welt, der Suezkanal, verstopft durch einen feststeckenden Riesentanker. Das wirkt sich aus?
Das wirkt sich aus. Die Ölpreise sind zuletzt deutlich gestiegen. Es ist einfach die Sorge, dass es wegen der Blockade zu Angebotsengpässen kommen könnte.
Euro-Anleihen und Goldpreis noch.
Der Euro kostet 1,1796 $. Die Umlaufrendite von -0,41 auf -0,4% gestiegen. Und die Feinunze Gold 1,733,10 $.
Claudia Werle war das. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.